Natürlich hoffen wir irgendwie, dass wir den User zurückgewinnen können. Gleichzeitig ist es glücklich, dass es nur ein User war, der da die Berechtigungen entfernt hat. Soweit wir wissen zumindest.
Willkommen zum Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wir warten nicht mehr länger auf die perfekte Startup-Idee, sondern begeben uns auf das Abenteuer, komplett ohne Idee ein eigenes Unternehmen zu gründen. Hier im Startup-Tagebuch berichten wir euch von all unseren Ups und Downs und von jedem Schritt auf unserem Weg zum erfolgreichen Startup.
Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Startup-Tagebuch. Hi Alex.
Servus Corby.
Ja, nach vielen Ups und Downs gibt's hier wieder ein kleines Update. Es ist ja doch so einiges passiert, auch ein bisschen was schiefgegangen tatsächlich, leider. Aber als erste positive News haben wir einen neuen User, nämlich Pyrian Gaming. Dort war es ja auch wieder ein relativ spezieller Fall. Wir haben ja so ein Skript uns gemacht, wo wir checken können, wie viel Berechtigungen unser Bot hat bei den jeweiligen Kanälen, um quasi Feedback zu geben, wo wir noch Berechtigungen brauchen, um die Nachrichten zu lesen, um Nachrichten zu senden. Und dort hat alles gut ausgesehen für den Server. Allerdings konnten wir die Nachrichten nicht exportieren mit unserem Script. Und wir haben aber nur die Fehlermeldung bekommen, dass der Access verbunden ist, ohne dass wir direkt wussten, welche Berechtigung für den Bot fehlt. Und da ging es ein bisschen hin und her. Also wir haben dann noch nachgefragt bei dem User, ob sie irgendwas in place haben, was das vielleicht verhindern könnte, weil bei den Berechtigungen, die wir kennen, sieht alles soweit gut aus. Und was hat er nochmal geantwortet, Alex?
Ja, auf die Frage von unserer Seite, was da vielleicht den Bot blockieren würde, hat er einfach die Frage zurückgestellt an uns. Also er hatte auch keine Ahnung, woran es denn liegen könnte. Daraufhin habe ich einfach mal in den Discord geschaut, ob mir irgendwas auffällt. Und tatsächlich hatten alle anderen Bots, die sie auf dem Discord-Server am Laufen hatten, eine bestimmte Rolle, die unser Bot nicht hatte. Und das habe ich dann dem Admin einfach mal geschrieben. Ich hatte natürlich keine Ahnung, ob das irgendwas daran ändern wird. Aber er hat auf alle Fälle mal die Rolle hinzugefügt. Und Corby, du hast dann wieder versucht, die Nachrichten zu extrahieren. War es dann erfolgreich?
Ja, die Permissions haben ja genau gleich noch ausgesehen, weil die hatten ja davor auch gepasst. Aber das Exportieren hat dann auch korrekt funktioniert, so wie wir es brauchen. Das heißt, den User konnten wir dann live nehmen, nachdem es auch noch eine Kleinigkeit gab von einem Refactoring in der Codebase, was wir ändern mussten. Aber generell ist dieser zusätzliche User jetzt auch ein wirklicher User, der im Free Trial sozusagen unser Produkt benutzt.
Ja, mega cool, wie diese Anfangssection von unseren regulären Folgen eigentlich jetzt schon ja sehr etabliert ist, dass wir unsere neuen Nutzer hier besprechen, dass halt wirklich jede Woche immer wieder neue Nutzer dazukommen. Das ist natürlich mega nice. Bringt natürlich auch viel Arbeit mit sich für uns und kostet viel Zeit, wobei wir natürlich unsere Zeit auch in andere Sachen stecken müssen. Ich hatte ja beim letzten Mal schon angesprochen, dass ich an den Hiring-Seiten gearbeitet habe. Die sind jetzt fertig für 4 Rollen. Und die erste und wahrscheinlich erstmal wichtigste Position, wo wir jemanden suchen, ist auf alle Fälle ein Senior Backend Engineer. Und dafür habe ich jetzt auch schon Outreaches gemacht. Also zunächst hatte ich versucht, auf Twitter Leute zu finden, dann auf Reddit ein paar. Den Outreach selbst habe ich aber dann meistens über LinkedIn gemacht. Und dort ist die Antwortrate jetzt nicht so hoch, also nicht so hoch wie bei User-Tests oder bei Reference-Calls, wo wir sehr gute Antwortraten hatten. Da müssen wir mal schauen, dass wir vielleicht den Text auch ein bisschen iterieren, was wir da genau schreiben, um vielleicht ja mehr Leads in die Pipeline zu bekommen.
Wie hast du da auf Reddit nach Leuten gesucht?
Ich habe vor allem in den Subreddits geschaut, die für die verschiedenen Backend-Technologien wie Docker, Kubernetes und so weiter. Und da zu schauen, wer vielleicht irgendwie da sein Twitter verlinkt hat oder eben seinen Klarnamen oder wer nach einem Job sucht, weil er irgendwie nach München zieht, zum Beispiel. Das ist ja auch noch ein großes Problem, vor allem bei Reddit und Twitter, dass wir nach Leuten suchen, die in München schon sind oder nach München ziehen wollen. Und da ist es halt sehr schwer, danach zu filtern, was natürlich auf LinkedIn viel einfacher geht.
Ja, aber mega nice, dass du das angegangen bist. Auch die Hiring-Pages, ich habe sie ja dann durchgeschaut, noch ein paar kleine Anpassungen gemacht, aber sehen ja wirklich gut aus. Und sowas ist natürlich extrem viel Aufwand, das alles zusammenzustellen, weil natürlich, es gibt irgendwie Vorlagen von anderen, die man sich anschauen kann, aber man muss ja doch alles sehr stark auf das eigene Unternehmen anpassen. Auch für die einzelnen Rollen dann immer die Performance Objectives, die Verantwortung und die Requirements an die Person ausarbeiten. Also das ist schon extrem viel Arbeit. Echt cool, dass das jetzt fertig ist und kommt einfach deutlich besser rüber an die Leute, die joinen wollen. Auch weil es die Kommunikation einfacher macht, dass die direkt einen Überblick haben. Wie sieht die Position aus, ohne dass man es jeder Person per Nachricht irgendwie nochmal klar machen muss.
Ja, wir können die auch einfach mal in der Beschreibung verlinken. Falls jemand interessiert ist von unseren Hörern, könnt ihr die gerne mal auschecken und auch gerne sharen mit Kontakten, die ihr vielleicht habt.
Ja, ansonsten muss man echt sagen, es gibt wieder extrem viele so kleinere On-Demand-Tasks. Also allein die Kommunikation mit allen möglichen Investoren und Usern kostet extrem viel Zeit. Und manchmal beschweren sich eben dann auch User, dass irgendwas nicht sinnvoll lädt oder zu lange dauert, irgendwas nicht passt, dann muss man das immer fixen. Und jetzt hatten wir tatsächlich ja auch einen etwas größeren Incident bei unserem Produkt. Denn du hattest mir geschrieben, dass sich ein User beschwert hat, Alex, dass der Bot ein komisches Verhalten hatte. Und als wir uns das dann angeschaut haben, war ja noch nicht mal direkt, sondern irgendwie ein paar Stunden später, haben wir dann gesehen, okay, das ist was, was tatsächlich alle Server affected hat. Denn wir hatten eine kleine Änderung eingebaut, sodass nur noch weniger Nachrichten exportiert wurden. Aber da wurden plötzlich dann nur noch 20 Nachrichten, die vor 24 Stunden gepostet wurden, anstatt die letzten 20 Nachrichten exportiert. Und der Bot hat geantwortet auf Nachrichten. Und der Bot hat plötzlich dadurch öfter die gleiche Antwort gespammt auf eine völlig unpassende Frage, weil das Matching nicht mehr korrekt war zwischen der zuletzt gestellten Frage und dem, was der Bot dachte, das gerade gefragt wurde. Und das ist natürlich schon ein fataler Incident, so wie das passiert ist, weil die Replies absolut gar nicht gepasst haben, das auf allen Servern gleichzeitig war und bei mehreren Nachrichten nacheinander jeweils immer die gleiche unpassende Antwort kam.
Ja, das war schon echt extrem, weil es halt wirklich ein richtig schlechtes Bild auf den Bot wirft. Und wir waren tatsächlich im Glück, dass der eine User das relativ schnell identifiziert hat und uns benachrichtigt hat. Gleichzeitig, Corby, du hattest Zeit, dir das dann schnell auch anzuschauen und zu fixen. Das heißt, nach ein paar Stunden hatten wir es dann zum Glück gefixt, aber trotzdem war es natürlich nicht gut und der eine Nutzer hat dann tatsächlich auch die Berechtigung für unseren Bot entfernt, weil er eben nicht wusste, wie er den Bot sonst stoppen hätte können.
Ja, und daraus gibt es natürlich mehrere Learnings. Also natürlich hoffen wir irgendwie, dass wir den User zurückgewinnen können. Gleichzeitig ist es glücklich, dass es nur ein User war, der da die Berechtigungen entfernt hat. Soweit wir wissen zumindest. Aber ja, man lernt natürlich daraus, dass wir einige Sachen noch anders machen müssen. Zum einen wären natürlich Tests extrem hilfreich, bevor wir ein Bot-Update veröffentlichen. Das ist natürlich auch nicht ganz so einfach, in dieser Discord-Umgebung sinnvolle Tests zu machen. Aber darüber hinaus hätten wir es ja zum Beispiel auch noch selbst früher erkennen können, indem wir eigenes Monitoring hätten, wie quasi die Performance vom Bot ist, wie viele Fragen er beantwortet, wie viel davon geupvotet und gedownvotet wird von den Usern. Und falls sich da irgendwas ändert oder komisch verhält, könnten wir halt direkt draufschauen, was da die Ursache dafür ist, ohne dass sich erst die User beschweren müssen. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir irgendwas in die Gänge bringen, damit sowas möglichst selten passiert. Gleichzeitig haben wir natürlich genug andere Tasks zu tun, die auch nicht wirklich warten können. Aber es steht auf jeden Fall bei den wichtigsten Product-To-Dos drin, dass wir das angehen und damit hoffentlich vermeiden, dass sowas in der Zukunft noch viel öfter vorkommt.
Ja, genau. Das war auf alle Fälle schon ein extremer Inzident für unser Produkt, weil es eben so sehr image-schadend ist. Im Vergleich dazu hatten wir schon ein paar Incidents in der Vergangenheit, wo unser Bot mal für ein paar Stunden einfach offline war. Aber das merken die Leute ja gar nicht so stark. Also ich meine, wenn sie unsere Web-App dazu benutzen, dann klar merken sie es, aber es schadet jetzt erstmal nicht. Aber wenn der Bot random Zeug spammt im Discord, dann ist das natürlich auch für deren Community sehr, sehr schlecht und sollte auf keinen Fall wieder vorkommen. Natürlich ganz vermeiden lässt sich's nie. Da ist es dann auch wichtig, dass man eben schnell reagiert und das wieder löst. Und natürlich auch gut, wenn man da so Monitoring-Systeme aufbaut, dass man solche irregulären Aktivitäten des Bots schneller erkennen kann.
Ja, ich denke, sowas passiert auch davor mit den Bot-Ausfällen. Da haben wir dann ja entsprechend was eingebaut, dass wir eine Benachrichtigung bekommen, falls der Bot zu lange inaktiv ist. Das hat ja immerhin auch schon funktioniert. Da wurden wir auch ein, zwei Mal schon benachrichtigt, als der Bot dann tatsächlich down war. Und genauso versuchen wir halt jetzt bei dem Incident wieder daraus zu lernen, Maßnahmen einzubauen, dass sowas nicht mehr passiert. Man kann halt nicht auf alles perfekt im Vorhinein achten, weil man ja auch irgendwie mit Speed das Produkt voranbringen muss. Und wenn man zu vorsichtig ist, dauert alles ein bisschen zu lang. Aber spätestens, wenn sowas einmal passiert, sollte man definitiv darauf achten, dass man da was ändert, damit es eben nicht noch ein, zwei oder dreimal wieder vorkommt. Darüber hinaus haben wir bei der letzten Folge angesprochen, dass wir die 100-Server-Marke bei unserem Bot geknackt haben und wir deshalb die Verifizierung von Discord brauchen für unseren Bot, damit der bei mehr Servern auch installiert werden kann. Da gibt es leider allerdings ein paar Probleme, weil Discord setzt in ihren Entwickler-Guidelines fest, dass alle User-Nachrichten, die wir speichern, nur in verschlüsselter Form gespeichert werden. Das hatten wir ja bisher noch nicht direkt schon gemacht, sondern bei uns sind sie tatsächlich in Plaintext, in der Datenbank und in Dateien gespeichert. Aber das geht immerhin einigermaßen einfach. Alles wird halt jetzt vor dem Speichern encrypted und dann, wenn es wieder ausgelesen wird, decrypted. Das ist noch nicht perfekt fertig, aber zumindest die erste Hauptänderung ist da gemacht. Und dann müssen wir natürlich schauen, dass wir das irgendwie sinnvoll deployen auch, dass alles, was gerade unverschlüsselt gespeichert ist, entsprechend transformiert wird. Was aber allerdings noch ein anderes Requirement von Discord ist, dass die User-Nachrichten maximal 30 Tage gespeichert werden dürfen. Und das ist natürlich ein Problem, weil unser Bot basiert ja darauf, dass wir Fragen verlinken, die auch schon älter als 30 Tage sind. Also wenn ein User vor 2-3 Monaten eine Frage gestellt hatte und die beantwortet wurde, wollen wir die ja auch verlinken, wenn jetzt ein User wieder die gleiche Frage hat. Und wenn wir das aber nur 30 Tage speichern dürfen, dann ist es natürlich deutlich schwieriger. Gleichzeitig können wir aber ja immer die ganze History aus dem Discord exportieren über den Bot. Das heißt, was jetzt am Ende die Lösung aus unserer Sicht ist, ist, dass wir sehr regelmäßig einfach alle Nachrichten exportieren und die quasi sozusagen wieder erneuern, die wir gespeichert haben, sodass das Extrahierte, auch wenn das älter als 30 Tage ist, nicht länger als 30 Tage gespeichert wird, sondern falls dann tatsächlich ein User eine sehr alte Nachricht gelöscht hat, ist die dann in unserem System eben auch spätestens nach 30 Tagen wieder gelöscht. Und das ist natürlich einiges an Aufwand, das einzubauen, weil man wieder die Prozesse ein bisschen verändern muss, dass das alles passt, dass es regelmäßig exportiert wird, dass die Embeddings entsprechend updated werden. Gleichzeitig ist es auch eine gute Gelegenheit, das bisschen zu refactoren. Aber natürlich, ja, der Aufwand ist schon ein Argument, der ist schon was, was wir jetzt nicht einfach so gemacht hätten, weil es einfach viel Zeit kostet. Aber wir haben uns besprochen, also die andere Möglichkeit wäre ja nur einfach zu behaupten, man würde die Richtlinien einhalten, ohne dass man sie tatsächlich einhält. Und früher oder später wird das einfach sehr negativ auf uns zurückkommen, vermutlich, falls das irgendwann auffällt, dass wir es nicht so machen, wie es in den Richtlinien steht. Am Ende wird man verklagt, muss vielleicht extreme Geldsummen bezahlen, sodass das Business kaputt geht, auch persönliche Konsequenzen tragen. Und das ist einfach ein viel zu unnötiges Risiko dafür, dass es ja doch immerhin irgendwelche Wege gibt, um das einzuhalten, ohne dass wir komplett unsere Funktionalität des Bots verlieren.
Ja, ihr merkt schon, es gibt sehr viel zu tun auf der Product-Seite. Einerseits nur mit diesen Richtlinien konform zu sein, andererseits wollen wir natürlich auch an den neuen Features weiterarbeiten, die Web-App weiter ausbauen und so weiter und so fort. Und andererseits ist natürlich auch noch das Thema Investment, das sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und auch Energie. Also ja, diese Woche war echt wieder extrem anstrengend, muss ich sagen. Auch jetzt im Kryptobereich ist gerade ja bei einer der größten Exchanges, die FTX heißt, aufgefallen, dass sie mit den Funds von ihren Kunden gegambelt haben, sozusagen, und im Endeffekt gar nicht so viel Reserven haben, wie sie haben sollten. Und deswegen mussten die auch Insolvenz jetzt anmelden. Das heißt, der ganze Markt ist jetzt gerade in so einer Unsicherheitsphase, wo es denn genau weitergeht. Und natürlich auch die Investoren sind deswegen deutlich vorsichtiger. Und das merkt man auch direkt, dass es deutlich schwieriger ist, wieder an Investoren ranzukommen, die committed zu bekommen, sondern man bekommt deutlich mehr Absagen. Und manchmal hat man tatsächlich ziemlich doofe Calls auch. Also bei einem potenziellen Angel war es zum Beispiel so, dass der den Termin erst verschoben hat wegen dem ganzen Drama um eine Woche. Und jetzt beim zweiten Versuch kam er 7 Minuten zu spät in den Call und hat im Endeffekt nur gesagt, ja, er macht jetzt keine Angel Investments bis zum Ende des Jahres mehr. Und ich meine, das hätte er auch davor über eine E-Mail oder was schreiben können, weil man bereitet sich ja doch da mega vor auf so ein Meeting. Man schaut sich die Person an, man geht den Pitch nochmal durch, man ist auch ein bisschen aufgeregt und so. Und nur dafür, dass dann die andere Person einfach sagt, dass sie eh keine Angel-Tickets macht, ist schon ein bisschen fail gewesen. Und sowas passiert halt einfach und kostet trotzdem viel Energie, was halt sehr schade ist, aber gehört, glaube ich, einfach dazu zum Fundraising.
Ja, das ist natürlich ärgerlich, aber vermutlich wird es in jeglicher Art, wo man mit Menschen in Kontakt ist, bei jeglicher Art von Kommunikation auch immer wieder vorkommen, dass ärgerliche Sachen passieren. Die muss man einfach mitnehmen. Dagegen gibt's aber noch jetzt kurz zum Schluss eine positive Überraschung, nämlich haben wir eine E-Mail bekommen von Y Combinator, dass sie uns einladen zu einem Interview.
Krass, dass da noch was zurückkam. Wir hatten das ja eigentlich schon komplett abgeschrieben. Und es wird tatsächlich auch schwer für uns, dem Accelerator wirklich zu joinen, weil ja eine Requirement davon ist, dass das Unternehmen eine US-Entity hat und wir ja in Deutschland sind. Aber es wäre natürlich trotzdem interessant zu sehen, ob wir theoretisch überhaupt genommen werden würden. Deswegen mal schauen, was uns in dem Interview dann erwartet und wie wir performen, Corby.
Ja, ich denke, das könnte auf jeden Fall mega interessant werden. Auch gibt's ja die Option, das Unternehmen in die USA noch zu verlagern. Wird natürlich immer schwieriger, umso mehr mature die Company schon ist, weil man es ja dann irgendwann bewerten lassen muss, um das tatsächlich zu transferieren. Aber ich war auch mega überrascht, muss ich sagen, dass das zurückkam. Wir hatten ja uns wirklich schon vor einer sehr langen Zeit beworben und öfter auch Progress- und Fundraising-Updates gemacht und hatten ja sogar auch die Recommendation von einem Angel, mit dem wir gesprochen hatten, der uns quasi empfohlen hat für Y Combinator. weil er früher so Bewerbungen reviewed hat und dafür die Zulassung zuständig war. Aber dadurch, dass wir dann so lange nichts gehört haben von ihnen, war es eigentlich für uns schon eher so, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass wir da tatsächlich genommen werden. Trotzdem natürlich cool, das Feedback zu haben, dass wir zum Interview eingeladen werden. Das werden wir auf jeden Fall mal machen. Und erst falls wir dann tatsächlich eine Zusage haben, können wir uns weitere Gedanken machen darüber, ob man jetzt den zusätzlichen Aufwand eingeht, die Company Structure entsprechend zu ändern, zu relocaten und so weiter, um bei Combinator beizutreten. Das müssen wir dann einfach mal schauen. Es lohnt sich auf jeden Fall nicht, sich darüber Gedanken zu machen, solange nur eine kleine Chance überhaupt besteht, dass wir dort reinkommen.
Ja, soweit die News für diese Folge. Auf was freust du dich denn jetzt in den nächsten Tagen, Corby?
Ja, also freuen ist übertrieben, aber was ich schon vorhab, ist eben jetzt das Thema anzugehen, dass wir die Discord Verification Guidelines eingehen, da entsprechend unsere Backend-Prozesse anzupassen. Und dafür ist es sehr gut, dass jetzt eben Wochenende ist, weil man doch merkt, dass da deutlich weniger an Kommunikation passiert und notwendig ist. Das heißt, da kann man solche Tasks mal mit sehr viel Konzentration länger am Stück irgendwie angehen, ohne direkt unterbrochen zu werden. Und das ist für so manche größere Aufgaben eben eindeutig notwendig. Das heißt, das wird auf jeden Fall Hauptthema. Und generell muss ich sagen, klappt es gerade wieder sehr gut, dass du eben das Fundraising sehr stark übernimmst und alles Richtung Hiring, während ich versuche, das Produkt voranzubringen und zu verbessern, sodass nicht jeder alles gleichzeitig im Kopf haben muss, sondern da schon so ein bisschen auch im Gehirn sozusagen die Aufteilung von den Aufgaben vorhanden ist.
Ja, das hilft auf alle Fälle total. Also ich merke das auch. Ich bin bei den Product-Sachen oder vor allem bei den technischen Details vom Produkt überhaupt nicht mehr tief drinnen und das hilft mir natürlich dann auch, genügend Kapazität fürs Fundraising zu haben, fürs Hiring und so weiter, generell die Company aufzubauen. Und da freue ich mich auch, in der nächsten Woche hoffentlich wieder einige Fortschritte zu machen. Und was dann wieder Neues gibt, berichten wir natürlich. Hoffentlich mehr Positives als Negatives. Man wird sehen. Und bis dann wünsche ich euch eine erfolgreiche Zeit.
Macht's gut. Ciao.
Boom! Das war's mit dieser Woche vom Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wenn ihr uns unterstützen wollt, überlegt doch mal, wer von euren Freunden am meisten Startup interessiert ist und schickt ihm diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung oder persönliches Feedback. Macht's gut und bis zur nächsten Woche vom Startup-Tagebuch.